Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal, stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Über 1989, der Zusammenbruch der staatssozialistischen Gesellschaft in der DDR, Teil 1. Es geht voran! Es geht voran!
Guten Tag, ihr seid in der Geschichtssendung gelandet. Dieses Mal geht es uns um ein relativ neues Thema, nämlich um die Wende oder Revolution oder wie man auch immer das nennen will, 1989 in der DDR. Ja, ich würde sagen, eins noch anmerken, dass diese Sendung wird auch mehrere Teile haben, nämlich drei Teile, und wir fangen heute mit dem Teil an zur Vorgeschichte quasi bis Sommer 89, Frühsommer 89. Aber das war's dann schon, dann fangen wir gleich an, ne?
Ja, wenn wir uns erinnern an den Herbst 1989, da feierte am 7. Oktober die DDR noch mit großem Pomp und Jubel ihren 40. Geburtstag. Und die SED-Führung organisierte und gestaltete das eigentlich wie immer, wie man das so von ihr kannte. Die FDJ machte einen Fackelzug vor der Tribüne mit den hohen Gästen um Erich Honecker und allen anderen Parteifunktionären. Die hochrangigen Gäste der sozialistischen und kommunistischen Bruderparteien waren da zum großen Festakt in Berlin, und auch die Bevölkerung durfte mitfeiern und sich in den Bierzelten betrinken. Aber gerade die Bevölkerung machte da gar nicht mehr so einmütig mit, wie das in der Vergangenheit eher so der Fall war, sondern es gab auch eine Gegenbewegung, nämlich an dem gleichen 7. Oktober fanden Protestdemonstrationen gegen die SED-Herrschaft in vielen Städten in der DDR statt. Und das waren insgesamt die größten unabhängigen Demonstrationen seit dem 17. Juni 1953.
Das waren Aufstände von Arbeitern, hauptsächlich in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere, die sich gegen Normerhöhung, also gegen mehr Arbeit, gewehrt haben
damals. Ja, die von 1953, genau. Und die wurden militärisch sehr blutig niedergeschlagen. Das passierte 1989 nicht, sondern im Gegenteil. Wenige Tage nach dem 40. Jahrestag trat dann Erich Honecker schon zurück von seinen Ämtern, und gerade mal einen Monat später, am 9. November, zerfiel der antifaschistisch-demokratische Schutzwall oder auch Mauer. Also unter dem Begriff war er wohl im Westen besser bekannt. Und schließlich erreichte die DDR auch nicht mal mehr ihren 41. Geburtstag, sondern trat am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik Deutschland bei. Diese Ereignisse in diesem sehr gerafften und sehr dynamischen Zeitraum fielen natürlich nicht vom Himmel, sondern dazu bedurfte es einer ganzen Reihe Akteurinnen und Akteure. Und uns interessieren in dieser Sendung vor allen Dingen die Mitglieder und Aktivistinnen aus den oppositionellen Gruppen, die damals quasi über Nacht ans Licht der Öffentlichkeit traten und andererseits aber schon zum großen Teil über viele Jahre politisch gearbeitet hatten in Opposition und Widerstand gegen die Herrschaft der SED. Opposition und Widerstand in der DDR konnte es in der Definition der SED eigentlich gar nicht geben, wie ein Auszug aus dem kleinen politischen Wörterbuch beweist.
In sozialistischen Staaten existiert für eine Opposition keine objektive soziale und politische Grundlage. Denn die Arbeiterklasse ist die machtausübende Klasse. Ihre Grundinteressen stimmen mit denen der anderen Klassen und Schichten prinzipiell überein.
Auch wenn die SED, wie in diesem Zitat, behauptet, es kann überhaupt keine Opposition geben, sah die Realität doch, wie in vielen anderen Fragen auch, durchaus anders aus, als die SED das gerne hätte. Es gab Opposition, und es gab sie schon sehr lange. Es gab oppositionelle Tätigkeit und Widerstand gegen die Herrschaft der SED gab es schon so lange, wie es diese Partei gab, also schon vor der Gründung der DDR, eigentlich direkt nach 1945. Aber wenn es keine Grundlage für Opposition geben konnte, konnte es natürlich auch keine Ursachen für sie geben, sondern die konnten nur aus dem Westen kommen, und zwar durch westliche Geheimdienste. Und deshalb hatte Widerstand und Systemkritik immer den Ruch von geheimdienstlicher Tätigkeit für den Westen. Und auf sowas standen natürlich ganz empfindliche juristische Strafen. Und gerade in den 50er Jahren sind da ziemlich viele Leute zu langen Haftstrafen zum Teil verurteilt worden. Dass diese strafrechtliche Auslebung dieser Repression nahm im Laufe der Jahrzehnte natürlich ab. Und damit verringerte sich auch das Risiko, oppositionell aktiv zu werden. Und das führte auf der anderen Seite natürlich auch dazu, dass in den 80er Jahren da mehr an Bewegung da war und dass auch die Repression in den 80er Jahren anders aussah und nicht mehr in langjährigen Haftstrafen sich äußerte. Die Form, in der sich Opposition und Widerstand auslebten, waren sehr unterschiedlich. Eine Form, die es eigentlich nur in der Anfangszeit gab, motivierte sich aus den Eigentumsverhältnissen an Produktionsmitteln und war gerichtet auf Veränderungen der Eigentumsform, etwa die Bodenreform von 1945 oder die Enteignung der privaten Großindustrie, auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg noch legitimiert und unterstützt von der sowjetischen Besatzungsmacht. Dort versuchten natürlich die alten Eigentümer ihren Besitz zu verteidigen und leisteten entsprechend Widerstand. Der wurde gebrochen.
Die alten Besitzer waren hauptsächlich irgendwie ins Dritte Reich, ins Nazireich verwickelte Menschen wahrscheinlich.
Ja, das gilt zu der Zeit natürlich. Also die Großindustrie, es gab in Sachsen beispielsweise einen Volksentscheid damals über die Enteignung der Nazi-Bonzen und Kriegsverbrecher, wo 3/4 der Bevölkerung halt für diese Enteignung stimmten. Und das war dann die Grundlage für die Schaffung der volkseigenen Industrie. Und dieser Hintergrund mit der Nazi-Vergangenheit, der gilt also für diese Zeit 45, 46 mit Sicherheit für die Betroffenen. Er gilt aber nicht mehr für die zweite große Umwälzung in der Landwirtschaft, nämlich die Kollektivierung, die Schaffung der LPG in Ende der 50er Jahre bis 1960 etwa, weil die dort dann kollektivierten Kleinbauern waren halt häufig dieselben, die gerade erst 1945 ein Stück Land bekommen hatten, das sie vorher gar nicht hatten. Also für die gilt das viel weniger und die haben genauso Widerstand geleistet, alles in der Regel unorganisiert, also es gab da keine festen Strukturen, keine Kontinuität in diesem Widerstand. Und im Ergebnis ihrer Niederlage sind dann halt ganz viele in den Westen ausgewandert. Und das war ja auch der Grund, warum dann die DDR-Führung am 13. August 1961 dann die Grenze dicht gemacht hat und die Mauer gebaut wurde.
So oft gelesen, hohe Spaghetti, zu viel gekaut, zu lange geschlafen, zu oft gebadet und vor allem zu viel Fernsehen geschaut. Ich bin rumgerannt, zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. Nur angesehen, zu viel nur mit mir rumgespielt, zu viel gesoffen, zu viel geredet, zu viele Nächte, wo nichts passiert. Ich bin rumgerannt, zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. We'll be right back. zu lange gesehen, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt. Ich bin umgerannt, so viel umgerannt, so viel umgerannt, ist doch nichts passiert.
Im letzten Teil angesprochenen Agrarreform sind eines der ganz wenigen Sachen, die nicht rückgängig gemacht wurden. Also jedenfalls die 45-46er Agrarreform, die anderen schon. Es gab aber neben den Enteignungen ja auch noch anderen politischen Widerstand, denke ich mal, oder?
Ja, es gab natürlich auch politischen Widerstand, zum einen direkt aus der Tradition der aus den politischen Traditionen von vor 33 anknüpfend, sozialdemokratischen, auch bürgerlichen Widerstand, der halt politisch, ideologisch motiviert war. Aber es gab natürlich auch eine Menge sozialistischen und kommunistischen Widerstand und der zog sich auch in den 50er Jahren bis rein in staatliche Institutionen, bis in die Spitze der SED. Es gab im SED-Politbüro 1953 einen Kreis von Leuten, die versucht haben, Ulbricht zu stürzen und so eine Entstalinisierung oder zumindest was eine vorsichtige Demokratisierung in der Richtung durchzusetzen. Die scheiterten ironischerweise am Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Der hat letztlich Ulbrichts Kopf gerettet, weil die sowjetische Führung danach nicht mehr bereit war, Ulbricht fallen zu lassen, mit dem Hintergedanken, wenn wir jetzt Ulbricht fallen lassen, sieht das wie ein Eingeständnis von Fehlern aus, das können wir uns jetzt nicht leisten, also muss Ulbricht bleiben. Und deswegen wurden dann halt die Herrn Zeiser und Herrnstadt aus dem Politbüro der SED geschmissen und vegetierten dann am Rande des sozialen Lebens vor sich hin. 1956 gab es einen anderen Kreis, vor allen Dingen von Wissenschaftlern und Intellektuellen aus dem Umfeld des Aufbauverlages, die sich eine Plattform erarbeitet hatten, von der dann auch Veränderungen in der SED stattfinden sollten, mit dem Sturz Ulbrichts als Ziel, um darüber zu einer Verbindung von Sozialismus und Demokratie zu kommen. Auch das scheiterte. Alle solche Versuche fanden in tiefster Illegalität statt und wurden vom Ministerium für Staatssicherheit aufgedeckt und relativ schnell zerschlagen. Und im letztgenannten Fall gab es dann auch langjährige Haftstrafen für einen Teil der Beteiligten. Das Ganze änderte sich so ein bisschen dann nach dem Mauerbau 1961, weil nun zum einen eine Stabilisierung der DDR eintrat, weil nicht mehr so viel oder fast niemand mehr in den Westen gehen konnte. Andererseits aber auch zumindest phasenweise so eine gewisse Bereitschaft von Teilen der SED da war, das Ganze zu öffnen, ein bisschen mehr demokratische Elemente reinzubringen, mehr Verantwortung für die Jugend hieß das dann zum Teil, Liberalisierung der Kulturpolitik, solche Sachen. Die wurden dann alle irgendwann wieder rückgängig gemacht, weil es dann irgendwem doch wieder nicht gepasst hat. Also eine unrühmliche Rolle hat zu der Zeit schon Honecker gespielt, obwohl er da ja noch nicht Parteichef war. Und es gab auch immer wieder Leute, die dann diese Grenzen ausgelotet und überschritten haben. Zu nennen sind für diese Zeit vor allen Dingen zwei. Zum einen der Liedermacher Wolf Biermann, der 1953 aus dem Westen in die DDR gekommen war und sich als überzeugter Kommunist verstand und entsprechende Lieder sang und aber halt schon sehr scharfe Kritik an den bürokratischen Strukturen des Staatssozialismus geübt hat, 1965 dann Auftrittsverbot erhielt. Zum Zweiten zu nennen Robert Havemann, alter Kommunist, Naturwissenschaftler, der versuchte von seiner wissenschaftlichen Position heraus eine demokratisch-sozialistische Gesellschaftsvorstellung zu entwickeln, brachte das dann auch in einer Vorlesungsreihe an der Humboldt-Universität in Berlin unter und das führte dann dazu, dass er 1964 aus der Partei geschmissen wurde, seinen Lehrstuhl verlieh, Berufsverbot erhielt, aus Ehrenämtern, also Akademie der Wissenschaften und ähnlichen Sachen, rausgeflogen ist. Er hat dann weiter Sachen veröffentlicht, das konnte er allerdings nur im Westen und die kamen dann über informelle Wege wieder zurück in die DDR und wurden da auch gelesen und diskutiert in bestimmten Kreisen. Aber beide, Havemann wie Biermann, verstanden sich nach wie vor als überzeugte Kommunisten, wollten die DDR auf sozialistischer Grundlage verändern und für sie war die DDR die konsequentere Antwort auf den Faschismus als im Vergleich zur Bundesrepublik. Und daran haben sie im Übrigen noch sehr lange festgehalten. Das waren so die beiden wesentlichsten Figuren so in den 60er und frühen 70er Jahren. Und dann begann sich, nachdem Honecker 71 die Führung der SED übernommen hatte, begann sich ein bisschen was zu verändern, weil so eine scheinbare Liberalität einkehrte. Es wurden mehr Freiheiten im Kulturbereich bewilligt und es gab ganz viele, die das jetzt auszunutzen versuchten und einige, die sehr schnell an die Grenzen stießen und dazu gehörte dann wieder Biermann, der 1976 nach 11 Jahren Auftrittsverbot dann eine Konzertreise in die Bundesrepublik unternehmen durfte und während dieser Reise wurde er dann aus der DDR ausgebürgert mit der Begründung, sein Auftreten würde nicht rechtfertigen, dass er noch die Staatsbürgerschaft der DDR behält und ihm wurde die Rückreise verwehrt. Und das führte unter dieser nun auch vorhandenen recht selbstbewussten intellektuellen Schicht in der DDR zu einer bisher ungekannten Solidarisierung. Also dass eine Reihe vor allen Dingen prominenter Schriftstellerinnen und Schriftsteller eine Solidaritätsresolution für Biermann veröffentlichten und an das ZK der SED schickten und das auch von über 100 weiteren Intellektuellen dann Unterstützung bekam und auch ganz viel weniger prominente Leute mit ihren Mitteln versuchten, gegen die Ausbürgerung von Biermann zu protestieren und diese Kraftprobe bestand dann zwar der Staat noch siegreich, aber doch mit deutlichen Verlusten. Zum einen war nun klar, die kulturpolitische Lockerung ist doch nicht so weit, wie viele gehofft hatten. Und vor allem führte diese ganze Sache doch zu einem erheblichen Verlust an kultureller Substanz, in dem nun in der Folge der Biermann-Auseinandersetzung einige Dutzend prominenter Künstlerinnen und Künstler aus der DDR in den Westen ausreisten, weil sie dann doch keine Perspektive mehr für sich und ihre Arbeit in der DDR sahen.
Ende der 60er Jahre gab es ja auch bekannterweise im Westen ganz schöne Auseinandersetzungen politischer Art. Also ich meine natürlich die Studentenbewegung, aus der heraus ja auch einiges passiert ist, also wo sich andere politische Bewegungen drangehängt haben. Umweltbewegung hier, Friedensbewegung auch hier und Frauenbewegung. In der DDR hat es, wenn ich richtig informiert bin, auch Auswirkungen gehabt, aber ich glaube dann doch auf eine etwas andere Art und Weise. Und ich denke, da kommen wir jetzt dazu.
Ja, das ist zunächst also die 68er-Ereignisse im Westen haben in der DDR vielleicht weniger eine Rolle gespielt. Was für die Leute da viel interessanter war natürlich das, was in der Tschechoslowakei passiert, der Prager Frühling und die Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Truppen der Warschauer Paktstaaten hat bei vielen doch den Traum oder Illusionen von der Verbesserung des real existierenden Sozialismus zumindest angekratzt und in Frage gestellt und war für viele dann der Ausgangspunkt zum Nachdenken und selber politische Vorstellungen zu entwickeln, für viele, die dann später in den 80er Jahren auch sehr profilierte Oppositionelle geworden sind. Aber es gab dann in der Folge von 68 natürlich auch ein paar ähnliche Effekte wie im Westen, ob das nun natürlich auf der kulturellen, also subkulturellen Ebene sich abspielt durch bestimmte Einflüsse oder auch in der im politischen Bereich. Es gab so maoistische K-Gruppen, wie das im Westen auch bekannt war, und auch trotzkistische Sekten zum Teil. Aber auch die arbeiteten unter sehr illegalen Bedingungen und sind in den allermeisten Fällen sehr schnell von den Staatsorganen wieder zerschlagen worden und hatten auch in der Regel keinen großen Einfluss. Was sich aber dann doch ganz anders entwickelt hat, waren Entwicklungen, die etwa 1978 begonnen haben, als sich plötzlich in der Kirche, also vornehmlich der evangelischen Kirche, weil die katholische in der DDR ja keine Rolle spielte, sich Räume boten, quasi halblegale Räume, sich erstmal unkontrolliert vom Staat Treffpunkte zu haben, politisch relativ offen diskutieren zu können und auch an bestimmten Themen arbeiten zu können. Und Grundlage dafür war die Klärung des Verhältnisses zwischen dem SED-Staat und der Kirche im März 1978, wo sie zu der Vereinbarung kamen, dass der Staat sich nicht mehr in Belange der Kirche einmischt und die Kirche sich aber dafür politischen Äußerungen zu Ereignissen der Gesellschaft enthält, und das kleidete dann die Kirchenobrigkeit so in die Floskel, wir wollen Kirche im Sozialismus sein, bot aber auf der anderen Seite halt, wie gesagt, die eben schon erwähnten Freiräume, die sich zunächst natürlich an Themen anboten, die ohnehin auch aus einer theologischen Motivation so zum kirchlichen Themenbereich gehören, ob das nun die Legitimation von unabhängiger Friedensarbeit oder von der Entstehung von Ökogruppen halt aus der Bewahrung der Schöpfung heraus ist, oder die Sozialarbeit mit ausgegrenzten Jugendlichen, was halt bis hin zur Integration von bestimmten Subkulturen wie später dem Bluesern oder auch Punks führte, was so zu so kurrilen Erscheinungen führte, dass dann Anfang der 80er Jahre auf den gleichen Veranstaltungen halt irgendwelche Bluesmusiker auftraten und mittendrin halt eine Stunde Punkrock lief, da live von der Bühne. Also in der Kirche wohlgemerkt, nicht etwa draußen. Und dazu muss man aber sagen, dass das diese Möglichkeiten auch an dem Rückgrat und an dem Engagement bestimmter einzelner Pfarrer und auch Gemeindekirchenräte hing, und das immer in den meisten Fällen gegen mehr oder weniger heftigen Widerstand aus der leitenden Kirchenbürokratie sich durchsetzen musste. Und das betrifft natürlich auch gerade die sich herausbildende Friedensbewegung, die sich gar nicht mal unbedingt als Opposition bestand, obwohl es in dem Bereich auch Kontinuitäten gab, gerade von Leuten, die eben in diesen illegalen Gruppen der 70er Jahre aktiv waren, jetzt in die Friedensbewegung hineinging, um zumindest so halblegal Möglichkeiten zu haben, kritisches Denken zu pflegen und auch oppositionelle Inhalte zu entwickeln. Und die Friedensbewegung mit ihrer Kritik an der umfassenden Militarisierung des Lebens in der DDR erreichte dann durchaus eine gewisse Massenbasis, so in den Hochzeiten, etwa 1982, gab es Veranstaltungen von 5000 Leuten zum Teil zu diesen Themen, die aber, wie gesagt, alle in der Kirche stattfanden und nur unter diesem Schutz überhaupt funktionieren konnten. Diese Gruppen gab es dann, wie gesagt, in ihrer Hochphase 82, 83, ähnlich wie die Friedensbewegung auch im Westen. Es fand zu der Zeit dann schon eine gewisse Verbreiterung statt. Es entstanden im Zusammenhang mit dem neuen Wehrdienstgesetz, das unter bestimmten Bedingungen die Einbeziehung von Frauen in die Wehrpflicht vorsah, auch erste autonome Frauengruppen innerhalb der Friedensbewegung. Bekannt vielleicht der Name Bärbel Bohley, auch ihre politische Geschichte hängt mit einer solchen Frauengruppe zusammen, den Frauen für den Frieden aus Berlin. Bärbel Bohley ist dann auch im Rahmen einer Aktion verhaftet worden und erst durch Intervention von irgendwelchen Kirchenfürsten da wieder rausgekommen. Und solche Sachen gab es dann öfter. Zunächst etwa so bis 83, 84, als es mit dem allgemeinen Niedergang der Friedensbewegung auf der einen Seite, aber auch mit gezielter Zerschlagung bestimmter örtlicher Friedenskreise, also diese ganze Bewegung war ja sehr dezentral, das waren halt Gruppen vor Ort, die dann sich allmählich auch überregional Kontakte und Vernetzungsstrukturen geschaffen haben, aber mit der Zerschlagung einzelner Strukturen, in denen Leute verhaftet worden sind oder in den Westen abgeschoben, das waren so die beiden üblichen Reaktionen des Staates. Dass da halt diese Bewegung erstmal so auf einen relativen Ruhepunkt ankam, 1984. Und also in Jena zum Beispiel gab es immer eine sehr aktive Opposition und die war praktisch komplett in den Westen abgeschoben worden und musste wieder bei Null anfangen im Grunde genommen.
Gerade für mich als Wessi oder für uns im Westen hier ist es so aus eigener Erfahrung sehr schwer nachvollziehbar, dass ausgerechnet in der Kirche solche Oppositionsgruppen sich gebildet haben. Aber wenn man natürlich weiß, dass das die einzigen Freiräume waren, wo das so mehr oder weniger sich durchsetzen konnte, ist das schon nachvollziehbar. Ich glaube, das darf man dann auch nicht verwechseln, immer nur mit ganz einfach kirchlichen Gruppen, sondern da haben sich auch wahrscheinlich ganz andere Leute drin gesammelt.
Ja, selbstverständlich. Also das die aktiven Oppositionskreise, also die dann auch inhaltlich oder von ihren Vorstellungen her über diese bloße Friedensbewegung oder Öko-Schiene hinausging, die haben sich immer ganz bewusst als Kreise von Christen und Nichtchristen verstanden und da haben auch unter dem Dach der Kirche auch marxistisch eingestellte Leute mitgearbeitet. Also ganz viele, die in dieser Opposition eine Rolle gespielt haben, hatten irgendwann eine Vorgeschichte, dass sie mal in der SED waren und dort ausgetreten sind oder rausgeschmissen wurden. Also das darf man nicht verwechseln jetzt mit bloßen Gebetskreisen und so. Und was halt immer klar ist, es gab immer wieder Versuche, sich auch außerhalb der Kirche zu organisieren und das hat einfach nicht funktioniert. Das hat der Staat sofort unterbunden. Also es gab in der Kirche einfach auch Möglichkeiten für eine gewisse Öffentlichkeit, auch für Publikationen zu verbreiten, dann immer unter dem Deckmantel, dass das nur zur innerkirchlichen Information dient. Und diese halblegalen Nischen wurden dann auch immer genutzt und ausgebaut. Und der erste Versuch 1985, eine Gruppe namens Initiative Frieden und Menschenrechte zu gründen, die sich halt bewusst versucht hat, aus dem Dach der Kirche zu lösen und draußen weiterzuarbeiten, die stand ganz besonders unter dem Druck des Staates und musste, wenn sie denn irgendwelche Veranstaltungen machen wollte, auch immer wieder auf kirchliche Räume ausweichen und zurückgreifen. Und auch wenn sie Publikationen verbreiten wollte, waren die Leute darauf angewiesen. Und nicht zuletzt war das eine der Gruppen, die am stärksten auch mit Stasi-Spitzeln durchsetzt gewesen ist und da auch am meisten Repression erfahren hat. Aber überhaupt so diese Zeit dann ab 1985 etwa unter dem Eindruck auch der Perestroika-Politik in der Sowjetunion.
Perestroika heißt so politische Öffnung, Demokratisierung oder?
Genau, also, so kam das zumindest an, also was jetzt der Hintergrund für den damaligen sowjetischen Parteichef Gorbatschow war, für diesen Politikansatz, ob er einfach nur der Wirtschaft neue Impulse geben wollte oder tatsächlich was von Demokratisierung mit dahinter war, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis und da wird ja im Allgemeinen auch immer nur drüber spekuliert.
Und kann uns hier natürlich auch egal sein erstmal. Jetzt ja. In der Sendung, sagen wir es mal so.
Klar, aber es spielt für die Entwicklung in der DDR natürlich eine wesentliche Rolle, weil es die SED diesen Kurs nicht mitmachen will und dadurch aber in eine ziemliche Verunsicherung gerät und andererseits aber das Selbstbewusstsein kritischer Kreise, also jetzt nicht nur der Oppositionsgruppen in der DDR wächst und dadurch auch der Druck auf die DDR-Führung einfach zunimmt und die Opposition diese Zeit nutzt, um sich neu zu strukturieren, sich verbindlichere Rahmenbedingungen zu schaffen und vor allen Dingen sich bemüht um Infrastruktur. Die ist ja einfach nicht da. Es werden halt, es entsteht allmählich so eine kleine Untergrundpresse von halblegal verbreiteten Zeitungen und Zeitschriften und es werden über kirchliche Strukturen auch erste eigene Räume organisiert und der vielleicht wichtigste Bereich in diesem Punkt ist die Umweltbibliothek in der Berliner Zionskirche gewesen. Die entstand 1986, gab auch eine eigene Zeitschrift heraus, die Umweltblätter. Dort stand dann ein bisschen später auch aus dem Westen eingeschmuggelt eine Druckmaschine, so ein altes Ding aus den 50ern oder 60ern, aber immerhin überhaupt mal eine. Die wurde auch rege von allen möglichen oppositionellen Gruppen für Publikationen benutzt. Und noch das Allerwichtigste, sie bot einerseits erstmal eine Sammlung, ein Archiv, also was halt eine Bibliothek auszeichnet, an oppositioneller Literatur aller Art, eine Sammlung an DDR-eigenen oppositionellen Publikationen, an aller möglicher anarchistischer, sonst wie Literatur, auch aus der Geschichte heraus. Die war ja in der DDR im Prinzip nicht erhältlich. Und sie bot halt Räume für Veranstaltungen, Räume zum Treffen, zum Diskutieren und gerade auch Räume für staatlich verpönte Künstlerinnen und Künstler, für Konzerte und Ausstellungen zum Beispiel. Also diese Umweltbibliothek hatte eine ganz wichtige Funktion und nach deren Vorbild sind hier und da dann auch noch ähnliche andere Räume entstanden, die relativ frei dann genutzt werden konnten.
Und daran zeigt sich ja auch an der Funktion, auch an der Sammlung, dass es mit kirchlichen Gruppen wenig zu tun hat. Also welche Kirche wird hier schon eine Sammlung anarchistischer Literatur anfangen oder so? Also ich glaube.
Ja, natürlich. Das hängt, wie gesagt, dann an den einzelnen Leuten und ging halt immer auch gegen die Kirchenbürokratie. Und gerade die Umweltbibliothek wurde dann 1987 ein heftiger Brennpunkt der ersten offenen Auseinandersetzung mit dem Staat, als die Stasi versuchte, einen harten Schlag gegen die Opposition zu führen und einen Angriff auf die auf die Umweltbibliothek da in der Zionskirche verübte im November 1987, als versucht werden sollte, Leute beim Herstellen staatsfeindlicher Schriften auf frischer Tat zu ertappen. Das gelang nicht. Und zwar, es gelang vor allen Dingen deswegen nicht, weil einerseits wohl die Spitzelwege dann doch nicht so ganz einwandfrei funktioniert haben. Zum Zweiten aber diese alte, vergammelte Technik, die da im Keller der Umweltbibliothek rumstand, auch ihre Macken hatte und sich letztlich der geplante Druck von entsprechenden Zeitschriften einfach verzögert hatte. Und als die Stasi da einmarschierte, hatten die halt noch nicht angefangen. Und deswegen konnten sie die Leute nicht auf frischer Tat ertappen. Und deswegen scheiterte die ganze Aktion im Prinzip. Trotzdem wurden die Leute natürlich erstmal festgenommen, die Technik beschlagnahmt. Und dann begann was sehr Bemerkenswertes. Eine massive Solidaritätswelle, flächendeckend eigentlich in der ganzen DDR. Orte der Auseinandersetzung natürlich auch wieder die Kirchen und aus den Kirchen heraus ging da nicht viel, auch wenn das über die Westmedien entsprechend vermittelt wurde. Aber es entstand hier eigentlich jetzt das ganze Spektrum an Aktionsformen, was sich dann später im Herbst 89 eigentlich nochmal wiederholt hat, mit Mahnwachen, Fürbittgottesdiensten, Gedenkandachten und also diese ganze Kultur der Kerzen, die wir dann halt 89 dann auch wiedergefunden haben. Und das führte tatsächlich dazu, dass nach wenigen Tagen die Leute aus der Umweltbibliothek da wieder freigelassen wurden und die Verfahren eingestellt wurden. Und nur irgendwann später gab es dann auch diese Druckmaschine wieder.
Das glaube ich, kann's nicht lassen, meinen Unmut durchzuschreien, was wir lieben, was wir hassen, was uns begraben sein. Man, ich glaube, ich kann's nicht lassen, meinen Unmut aufzuschreien, was wir lieben, was wir hassen, von uns begraben sein. Man, ich glaube, ich kann's nicht lassen, meinen Unmut aufzuschreien, was wir lieben, was wir hassen, von uns begraben sein. Und wenn ich auch nicht erreichen, wird die Welt im Flammen untergehen, niemals will ich jedem gleichen, jeder für sich selber lebt. Älter wird man automatisch, weil das Leben schon nicht weitergeht. Verwahrt die Power, werde nie apathisch, denn wer sie aufgibt, der vergeht. Wenn drehen sich um Sonnen und der ganze Universum scheilt, wenn die Lebenszeit verronnen, wie die Patente öffnen will. Klanggänge überall, Salzen wie Sinfonie, und für mich ganz sehr Fall, es gemarscht die Harmonie. Doch solange werde ich erst nicht lassen, meinen Unmut rauszuschreien, was wir lieben, was wir hassen, soll ich hier begraben sein. Drehen sich um Sonnen und der ganze Universum.
und Kreis. Wenn die Lebenszeit verronnen, ewig bleibt ein, was man weiß. Schallenlänge überall, schallen wie die Sinfonie. Und verwirrt der ganze Erdball, es gemarscht die Harmonie. Doch solange werde ich es nicht lassen, meinen Unmut rauszuschreien. Was wir lieben, was wir hassen, soll ich hier betrachten sein.
Die Auseinandersetzung insgesamt spitzte sich doch jetzt sehr zu und war also durch die Westmedien nun auch erstmals überhaupt in breite Bevölkerungskreise der DDR getragen worden. Man muss ja sehen, die Zahl der Oppositionellen, die lag ja bei wenigen Tausend, und das Spektrum, was eigentlich erreichbar und mobilisierbar war, das war auch verschwindend gering im Verhältnis zur gesamten DDR-Bevölkerung. Und auch die Interessenslage der Mehrheit der DDR-Bevölkerung war ja eine andere. Also die Masse der Leute, die unzufrieden war mit dem System, stellte dann einen Ausreiseantrag und wollte halt den Westen, weil sie das als das bessere System empfand. Während die Oppositionellen für sich klar hatten, wir wollen diese DDR demokratisch verändern und empfinden keineswegs den Westen als die bessere Alternative. Weil für die war klar, wenn sie hätten ausreisen wollen, hätten sie sofort gehen können. Also nichts tat der Staat lieber, als Leute, die ihm irgendwie lästig waren, loszuwerden. Und das kriegten im Übrigen auch jetzt so die ganz normalen Ausreisewilligen mit und versuchten sich jetzt in oppositionelle Aktionen einzuklinken, um damit ihren Wunsch nach Ausreise zu beschleunigen oder die Erfüllung dieses Wunsches. Und das führte andererseits auch wieder zu erheblichen Problemen und Belastungen, weil das teilweise die Tätigkeit der oppositionellen Gruppen lahmlegte. Andere aber auch sagten, ja, wir müssen uns um diese Leute kümmern. Wir müssen halt auch deren Interessen mit wahrnehmen. Und insgesamt zeigte sich dann in dieser Auseinandersetzung schon eine sehr differenzierte Breite, die halt reicht von autonom-anarchistischen Vorstellungen über basisdemokratisch, demokratischen Sozialismus, die DDR im Sinne der Perestroika verändern, über ja so klassisch menschenrechtliche Ansätze bis hin zu ganz offenen Befürwortern der deutschen Wiedervereinigung, die gesagt haben, ja, die Zweistaatlichkeit ist wieder natürlich, wobei letztere zumindest zu dieser Zeit noch eindeutig in der Minderheit waren und in der aktiven Opposition erstmal nicht so offen in Erscheinung getreten sind. Für diese Zeit gilt das etwa Ende 1987. Und der ganze Konflikt kulminiert dann nochmal im Januar 1988, als traditionell die staatsoffizielle Gedenkkundgebung an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg stattfindet, am Jahrestag ihrer Ermordung.
Das waren zwei kommunistische Führerinnen und Führer, die 1918-19 bei der Revolution damals von reaktionären Kräften ermordet wurden.
Genau. Und da fand halt jedes Jahr dann so eine Gedenkkundgebung statt. Nur dieses Mal, 1988, tauchten da halt Leute mit selbstgebastelten Transparenten auf. Teilweise profilierte und auch relativ bekannte Oppositionelle. Zum größeren Teil aber Leute, die vornehmlich ihre Ausreise in den Westen beschleunigen wollten. Und die tauchten dann mit Transparenten auf, mit Zitaten von Rosa Luxemburg, dieses berüchtigte Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, wurde da hochgehalten, und Losungen, die für Demokratie und so weiter votiert haben. Und es gab kam zum Handgemenge mit Sicherheitskräften und zu zahlreichen Festnahmen. Also das waren insgesamt wohl einige Dutzend. Und dann wiederholte sich eigentlich die gleiche Solidaritätswelle wie 2 Monate vorher bei der Umweltbibliothek mit den gleichen Aktionsformen, aber mit einem wesentlichen Unterschied, dass die Leute, die inhaftiert waren, im Knast völlig isoliert saßen, keinen Kontakt zur Außenwelt hatten und auch keinen Kontakt untereinander und massiv von der staatlichen Seite unter Druck gesetzt worden, mit der Androhung massiver Haftstrafen oder eben der Alternative, ihr könnt auch gerne ausreisen in den Westen, dann kommt ihr halt dahin frei. Aber in der DDR lassen wir euch nicht raus. Und eine recht unrühmliche Rolle haben dabei auch die vermittelnden Kirchenfunktionäre gespielt und auch die Anwälte der Inhaftierten, also deren Rolle da bis heute noch ein bisschen unklar ist. Nachgewiesenermaßen war der langjährige Oppositionsanwalt Wolfgang Schnur, Stasi-IM, bei Gregor Gysi, der auch damit beteiligt war, gibt es ja mehrere Seiten der Interpretation dessen, ob er nun Stasi-IM war oder nicht. Auf jeden Fall haben die Anwälte damals nicht dazu beigetragen, dass die Inhaftierten erfahren, was draußen passiert und wie sich die Sache entwickelt. Und unter dem Eindruck dieser Entwicklung haben sich dann die Inhaftierten doch fast alle entschieden, in den Westen zu gehen. Teilweise war das dann so ein Kompromiss mit befristeten Pässen, also dass dann Leute einen DDR-Pass bekamen, in den Westen ausreisen durften oder mussten und mit dem Stempel, dass sie nach einem Jahr dann wieder einreisen dürfen. Und also solche Erscheinungen gab es da. Und dann haben sie halt erst im Westen festgestellt, was eigentlich real passiert ist und dass sie da möglicherweise eine politisch recht fatale Entscheidung getroffen haben. Insgesamt führen die Ereignisse vom Januar und Februar 1988 zunächst zu einer Schwächung der oppositionellen Szene, zu einer gewissen Resignation und Selbstfindung. Also es wird erstmal recht polemisch auch untereinander diskutiert. Aber diese Phase wird wesentlich schneller überwunden, als das noch ein paar Jahre vorher der Fall gewesen ist, auch wenn es manche härter trifft, also etwa die Initiative Frieden und Menschenrechte verliert einen Großteil ihrer Mitglieder in den Westen und wird erstmal fast bedeutungslos für einen bestimmten Zeitraum. Aber insgesamt nimmt die Zahl der Aktiven jetzt in der Folgezeit erheblich schnell zu. Also die Krisensituation in der DDR entwickelt sich auch von der latenten zur offenen Krise. Die Zahl der Ausreiseanträge in den Westen steigt rapide an und immer mehr Leute wollen sich politisch organisieren und etwas gegen die SED-Herrschaft unternehmen. Und je mehr sich der Ostblock verändert, umso mehr steigt auch der Druck auf die DDR-Führung, etwas zu tun. Und schließlich führt die Grenzöffnung durch die ungarische Regierung der ungarischen Grenze zu Österreich im Frühsommer 1989 zu ganz veränderten Bedingungen, der sich sowohl die SED-Führung als auch die DDR-Opposition stellen muss und mit völlig neuen Konzepten und Ideen an diese veränderte Situation herangehen muss.
Und genau das mit dem Thema werden wir dann in der nächsten Sendung wieder einsteigen. Die Zeit drängt jetzt etwas, deswegen machen wir hier Schluss und wir hoffen natürlich, dass ihr dann das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.
war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal, stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. 1989, der Zusammenbruch der staatssozialistischen Gesellschaft in der DDR, Teil 1.